Scrooge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Filme
sind sehr gut. Schauen Sie sich ab und zu einen an.
Make it count. Nein, Quatsch, 83.
So
von 92 früh? Ist von 92 ist die Mappe Weihnachtsgeschichte. Ach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Popcorn-Pilger. Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Es weihnachtet fast schon sehr. Es ist der 4. Advent.
Fast ist es soweit. Fast alle Türchen aufgemacht jetzt.
Und wir haben noch einen Film. Nee, Quatsch, nicht einen Film. Das kann man ja gar nicht sagen.
Es ist fast 100, gefühlt hunderte.
Aber einen Stoff, einen Weihnachtsstoff, der auch in die Kategorie fällt, alter weißer Mann.
Ja.
Wir haben es vor 2 Wochen schon hier besprochen.
Und es gibt auch interessante Parallelen.
Ja, natürlich. Ja. Ja.
Humbug.
Das führt mich aber dann wieder an den Punkt zurück, an dem wir dann wieder feststellen, dass diesen ganzen Weihnachtsfilmen ja auch immer irgendwie alles irgendwie dasselbe innewohnt.
Wenn man mal stirbt, langsam raus subtrahiert, dann sind doch Weihnachtsfilme irgendwie eines Geistes. Sollen sie ja auch, genau deshalb guckt man sich ja an. Und hier gehen wir auf was sehr, sehr Klassisches. Seine Wurzeln schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts hat.
A Christmas Carol, eine Weihnachtsgeschichte, ist eigentlich falsch übersetzt. Das ist ja ein Lied, ein Weihnachtslied, auch von Charles Dickens als Lied in Prosa verfasst mit Strophen.
Ja.
Und die Verfilmungen und Adaptionen für Bühne, für Fernsehen, für Kino sind Legion.
Mhm.
Uwe, was ist deine Lieblingsverfilmung?
Meine Lieblingsverfilmung ist mit Bill Murray natürlich Die Geister, die ich rief.
Im Muss Englischen aber auch sagen, Scrooged.
Scrooge. Muss aber auch sagen, ich habe so eine ganz kleine Schwäche für Jim Carrey immer gehabt. Und deshalb fand ich jetzt diesen Animationsfilm von, ich glaube, 2017 oder so, Disney. Auch nicht schlecht, wenn man diese ganz eindeutig fürs 3D-Kino gemachten Szenen raus subtrahiert hätte. Ja.
Muppets Weihnachtsgeschichte.
Das war mein 3. Film im Kino.
Also da muss
Michael
ich mich
Caine,
jetzt,
super, ne?
Muss ich mich jetzt outen.
Absolut.
Muppets Weihnachtsgeschichte
Muppets gehen immer.
Ein Brüller einfach.
Und wir haben rausgefunden, die erste Verfilmung, die wir gesehen haben von der Weihnachtsgeschichte, ist bei uns beiden die gleiche.
Ja, und zwar Mickeys
Weihnachtsgeschichte. Die Zeichentrickfilmverfilmung von, ich glaube, 90 oder so.
92,
ja.
Nein, Quatsch, 83.
So
von 92 früh? Ist von 92 ist die Muppets Weihnachtsgeschichte und Mickeys Weihnachtsgeschichte ist von 82.
Ja, guck, so früh. Tja. Alles letztlich die gleiche Geschichte. Ich möchte an dieser Stelle kurz Werbung machen für die Blackadder Weihnachtsgeschichte. Ist leider gerade schwer zu finden, aber das ist die Weihnachtsgeschichte rückwärts und Rowan Atkinson wie immer großartig. Aber ja, es ist natürlich immer letztlich die gleiche Geschichte, auch die jetzt in der Gegenwart spielen, wie Die Geister, die ich rief. Was ist Kern und Wesen der Geschichte und warum ist das eine Weihnachtsgeschichte? Mhm. Also nicht nur, weil sie an Weihnachten spielt, ja offensichtlich.
Und weil es Geister gibt, der Weihnacht. Das ist aber so ein Ding des 19. Jahrhunderts.
Mhm.
Das aus der Romantik entwickelt sich der Horrorroman und alles, was mit Übernatürlichkeit.
So Lovecraft und so, das ist ja der,
fällt ein bisschen in die Zeit. Denken wir an Frankenstein
oder
und
das,
an Dracula. Das sind alles die Geschichten, die in dieser Zeit entstehen. Das 19. Jahrhundert hat, weil es ein Jahrhundert der Technisierung und der Industrialisierung ist, oder das Jahrhundert der Industrialisierung ist, auf als Gegenbewegung einen großen Hang zur Romantik, was sich dann eben in der Kunst und in der Literatur widerspiegelt. Und es ist dann kein Zufall, dass in dieser Zeit eben auch das Horrorgenre, der Horrorroman entsteht, weil das 19. Jahrhundert auch ein großes Faible hat für das Übernatürliche, für Geister und für untote Wesen. Ein Jahrhundert mit starken, auch sozialen Verwerfungen. Mhm. A Christmas Carol entsteht 1843 ungefähr in der Zeit und an dem Ort, an dem wenig später auch Karl Marx das Manifest der Kommunistischen Partei veröffentlichen wird, also 1848, in England. Und Dickens, der nicht nur die Weihnachtsgeschichte geschrieben hat, sondern auch andere Geschichten, die sich mit den sozialen Verhältnissen im industrialisierten oder sich industrialisierenden England verhandelt, verhandelt das hier in Form einer Geisterweihnachtsgeschichte. Mhm. Also auch die soziale Frage spielt hier natürlich eine enorme Rolle. Im Mittelpunkt steht dieser Geldverleiher,
ja,
der ähnlich wie der Lord, wie der Earl aus unserer letzten, ja, Folge eben verhärmt ist und verknöchert bis ins Mark, um das jetzt hier nochmal, um mich jetzt nochmal selbst zu zitieren, der am Ende auch eine Verwandlung erfährt und einen Aufbruch erfährt und eine Selbsterkenntnis und einen Selbstaufbruch vollzieht, sich seinen Mitmenschen zuwendet, aber nicht in der Begegnung mit einem Kind, sondern in der Begegnung mit Geistern. Des Geistes seines verstorbenen Teilhabers, dann der Geist der vergangenen, der Geist der gegenwärtigen und am Ende der Geist der zukünftigen Weihnacht, mhm, die ihm in einer Nacht begegnen. Und das fand ich eben interessant. Ich glaube, es ist wichtig, darauf auch hinzuweisen, dass hier eben nicht die Weihnachtsbotschaft vom Kind in der Krippe im Mittelpunkt steht, ja, sondern die soziale Frage verhandelt wird auf der Grundlage einer Geistergeschichte. Und ich glaube, das ist auch eben nur im 19. Jahrhundert denkbar, dass sowas entstehen kann, aus den schon genannten Gründen. Mhm. Aber interessant, dass der Stoff bis heute so unglaublich beliebt ist, dass er so unfassbar oft, ja, und unzählige Male verfilmt und auf Bühne gebracht und ich weiß nicht, Hörspiele, ja, alles.
Ja. Wenn du dir mal anschaust, was du auf den einschlägigen Streaming-Kanälen so an Weihnachtsfilmen bekommst, dann kann man sich bei den Verfilmungen, die ja mal mehr oder weniger gut, aber doch häufig eher weniger gut sind, was die gemeinsam haben, ist ja diese Weihnachtsromantik. So am Ende wird alles gut. Das haben wir eben schon, das haben wir vor 2 Wochen schon beim kleinen Lord so gesehen. Das ist ja bei der Christmas Carol, ist das ja vielleicht so eine Urproduktion oder so die Mutter der modernen Weihnachtserzählung, dass etwas Konfessionelles oder die christliche Geschichte vom Kind in der Krippe ist das dann eben nicht, ja, sondern es ist immer eine Verwandlungsgeschichte vom Gefangenen, in sich Gefangenen, im schlechten Gefangenen, in Strukturen Gefangenen, zur Befreiung hin zum Menschheitsfamiliären, ja, man macht die Arme weit, die Türen auf und dann kommen alle zusammen und sind wenigstens einmal in dieser Zeit das, was man sich als die große Utopie von Menschheit vorstellt. Alle teilen, was sie haben und sehen auch die große Gemeinschaft als den Menschen gegenüber und dann werden wir ja doch wieder christlich. Jetzt ganz abgesehen davon, dass natürlich auch die Zahl 3 bei den Geistern der Weihnacht vielleicht nicht ganz übergangen werden muss. Meine erste Assoziation dazu ist übrigens das Alpha und das Omega oder der theologische Spruch, wenn wir ins Eschatologische schauen, des jetzt schon und des noch nicht. Und das hast du bei den 3 Geistern eben auch. Die Vergangenheit, der Blick auf das, was schon Gutes in der Geschichte, wir würden vielleicht sagen in der Tradition war. Dann kommt das, was jetzt der Fall ist und wo Handlung, besseres Handeln möglich wäre, wenn man sich bewusst macht, was ist. Scrooge macht das ja auch. Der wird konfrontiert mit dem, was sein Neffe da macht. Man könnte jetzt sagen, da fehlten ihm Informationen. Nein, nein, es geht um ein Bewusstmachen dessen, was in der Gegenwart bereits passiert und was man bewusst haben muss, damit etwas Besseres kommen kann. Und der Blick in die Zukunft ist jetzt eben mal nicht ein eschatologisches Zukunftshoffen, sondern ist auch ein Hinweis auf ein mögliches Gericht. Denn der Geist der Zukunft ist ja so dargestellt wie so die Bilder eines Sensenmanns zum Beispiel, der dann alles beendet und der bewusst macht, dieses, was wir als Binsenweisheit kennen, das letzte Hemd hat keine Taschen und dein ganzer Geiz bei Vergangenheit und Gegenwart, wo du nicht gehandelt hast, in Zukunft wirst du die Möglichkeit nicht haben, denn dann kommt das Ende, also ein richtendes Fallbeil der Zeit, das dir und deinen Möglichkeiten, die du jetzt hättest, ein Ende setzt. Und das finde ich auch christlich, denn der Aufruf in der katholischen Tradition lässt sich der, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, der Aufruf zum tätigen Handeln, zum ethischen Handeln als Christenmensch, der ist jetzt. Und deshalb ist eigentlich das christliche Credo ist eben nicht eine Jenseitsvertröstung, sondern eine Aufforderung, das Reich Gottes jetzt zu machen. Und insofern passt dann auch der Geist der zukünftigen Weihnacht, der darauf hinweist, auf das Ende der Möglichkeit zum besseren Handeln.
Das ist interessant, dass es eben damit endet, dass Scrooge einen Blick bekommt auf seinen eigenen Tod und dass dann der letzte, ich sage jetzt mal, der letzte Stoß, der letzte Schubser ist, den es noch braucht, um ihn tatsächlich dann zu wandeln. Du hast es gesagt, was in der christlichen Tradition, auch in Europa, ja nichts Neues ist, auch zu der Zeit nichts Neues ist. Der mittelalterliche Mensch, dem war das bewusst.
Mhm.
Es gab Totentanz
Zeiten, zum Beispiel.
Es gab Zeiten, da war es schick, sich auch ein kleines Skelett auf den Schreibtisch zu stellen. In der Barockliteratur ist das bis heute gegenwärtig, das Memento Mori oder auch das die Haltung des Carpe Diem, also ich muss jetzt den Tag nutzen, ich weiß gar nicht, wie lange ich noch habe. Und das ist eine Haltung, die im 19. Jahrhundert wiederentdeckt wird von einem Zeitgenossen von Dickens, nämlich dem dänischen Philosophen und Theologen Søren Kierkegaard.
Kierkegaard.
Ja, ich hoffe, ich habe es jetzt
wie
richtig.
Wie man ihn auch richtig ausspricht. Ich glaube,
ich hoffe,
das
ich
weiß niemand.
Richtig, ja. Der das ein Vorauslaufen in den Tod nennt.
Mhm.
Also der Mensch als das Wesen, das sich zu seiner eigenen Endlichkeit verhalten kann, sei es, dass es seinen eigenen Tod antizipiert und weiß darum, dass seine Existenz endlich ist und deshalb seine Existenz in die Zeitgleichheit mit Christus bringen muss, so ungefähr sagt es Kierkegaard, beziehungsweise in der Verzweiflung auch seiner eigenen Existenz ein Ende zu bereiten im Suizid. Das ist jetzt hier aber im Christmas Carol nicht der Fall, aber wir sehen hier jemanden, der durch den Geist konfrontiert wird mit seiner eigenen Endlichkeit. Also eigentlich, was der christliche Mensch aus dem Mittelalter und dem Barock sich idealerweise, auch wenn das hart klingt, aber idealerweise sowieso ständig vor Augen halten sollte. Meine Zeit hier auf Erden ist begrenzt und das kommt hier alles zu einem Ende. Und deshalb ist das, was ich tue und für das, was ich mich entscheide und für das, gegen was ich mich entscheide, relevant und nicht belanglos. Etwas, an das wir uns zumindest als Christen mindestens einmal im Jahr am Aschermittwoch erinnern.
Mhm.
Auch das etwas ungewöhnlich, das jetzt hier in der Vorweihnachtszeit anzusprechen. Gedenke, Mensch, du bist nur Staub und du kehrst zu Staub zurück. Eine Haltung, die eigentlich etwas Urchristliches hat. Vielleicht haben sich Kierkegaard und Dickens gegenseitig rezipiert. So tief stecke ich in der Materie nicht drin, aber ich glaube auch, dass das kein Zufall ist.
Ja, ich kann mir das gut vorstellen und das würde mir auch ein wenig erklären, wo der Reiz dieser Art von Geschichten ist und warum das dann doch zu Weihnachten passt, auch in unserem, wie soll ich sagen, in unserem westlichen Empfinden von so einem wohligen Weihnachten, also damit meine ich jetzt nicht die Gemütlichkeit vor dem Kamin, sondern das Zusammenkommen. Es ist doch Weihnachten.
Ja, und zumindest sich nicht an Weihnachten sich auch noch mit seiner eigenen Endlichkeit auseinandersetzen zu müssen.
Denn in dieser Geschichte ist die eigene Endlichkeit wie das Skelett auf den Schreibtisch gestellt, aber es ist nicht das Ende dieser Erzählung. Das Ende der Erzählung ist nämlich das lebendige, generationenübergreifende Zusammenkommen. Und der kleine Tim sagt, Gott segne uns alle, weil einmal die Stände aufgehoben sind, weil einmal alle Türen offen sind, beziehungsweise natürlich, um den Wind rauszuhalten, zu. Aber es ist jeder geladen und es wird alles geteilt, was man hat. Und am Ende haben alle mehr. Also es ist, hier klingen alle möglichen biblischen Gleichnisse, wo aus dem Zusammenkommen mehr wird als die Summe ihrer Teile. Und das ist ja, was wir in unserer ebenfalls heute, würde ich sagen, eher Vergessenheit über die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit, wir hier nochmal machen, aber als positive Auseinandersetzung damit. Diese Aufforderung, wir müssen wenigstens mal in dieser Zeit zusammenkommen und unsere Kleinlichkeiten überwinden und auch meinen, ich muss ja erstmal meine Schäfchen ins Trockene bringen. Wenigstens hier ist der Anspruch, es besser zu machen und alle würden sagen, es gibt ein besser. Und das endet dann nicht mit, jetzt muss man finster an den Tod denken, sondern wir machen aus unserer Sterblichkeit das Beste, nämlich im Hier und Jetzt zusammenkommen und leben und lebendig sein.
Der moderne Mensch des 21. Jahrhunderts oder der junge Mensch des 21. Jahrhunderts würde vielleicht dann auf Twitter oder auf Instagram schreiben, make it count.
Ja.
In diesem Sinne wünschen wir euch und euren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest.
Gesegnete Weihnachten, ja.
Wir müssen eine kleine Ankündigung tun.
Okay.
Ja, und zwar werden wir im Januar eine kreative Pause machen.
Es ist eh der finstere Monat und weißt du, die Lücke machen wir einfach ein bisschen spürbarer.
Ja, aber so finster wird es ja gar nicht, denn es ist so, dass sich bereits die nächste Generation von Podcastern ankündigt.
Das hast du schön gesagt.
Ja. Also im Januar wird, wenn es denn gut geht, ein kleines Appelchen auf die Welt kommen. Mm. Und da ich noch nicht weiß, und wir werden auch noch umziehen.
Ja.
Also es steht viel an und deshalb bitten wir die Fans, unsere zahlreichen, uns zu verzeihen, wenn wir in das neue Jahr 2022, das Ende der Corona-Pandemie sehen wird.
Da liege ich ah ja, doch, ich fest. Bin da diesmal eigentlich auch ganz zuversichtlich.
Dass wir in das Jahr 2022 mit einer kleinen Kreativpause starten und wir werden uns aber wieder melden.
Die Zeit wird wie im Flug vergehen und ihr könnt uns natürlich auch immer schreiben auf
Instagram, Popcornpilger Podcast, auf Facebook. Ihr könnt uns auch auf Twitter schreiben, Make It Count.
Make It Count.
Alle Details und wenn ihr nicht so genau wisst, wie und wo, schaut auf unserer Homepage www.popcornpilger.de.
Gott segne uns alle.
Die Popcornpilger sind eine Produktion von Uwe Reckzee-Stein und Fabian Apel. Verantwortlich für den Inhalt sind Uwe Reckzee-Stein und Fabian Apel. Schnitt und Produktion Fabian Apel. Alles weitere auf www.popcornpilger.de.
Das war eine Frage bei der alten Version Trivial Pursuit. Was war das Lieblings, der Lieblingsroman aus von Charles Dickens? Also sein eigener.
Ja, das
sein
war
eigener,
das
war nein, nein, nein. Was war der Lieblingsgeschichte von Charles Dickens, die er von seinen vielen Geschichten?
Ja. Nicht die Weihnachtsgeschichte?
Nein.
Sondern?
David Copperfield.
Ah, okay.